Hallo und willkommen bei Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. In der heutigen Folge zu Gast bei Gregor Buchwald, Christian Jakob von Everflex Tor- und Sicherheitssysteme GmbH und Co. KG. Herr Jakob brennt seit über 20 Jahren für die Themen Marketing, Kommunikation und E-Commerce und verfasst unter dem Thema markenorientierte Unternehmensführung seinen eigenen Blog. Wir sprechen heute unter anderem über die Potenziale, Herausforderungen und die Grenzen der Digitalisierung im Vertrieb und wie die Corona-Krise das Thema beim Management auf die Pole Position katapultiert hat. Weiter wollen wir wissen, wie Social Selling im B2B funktioniert. Hierzu gehören natürlich auch die Fragen, wer im Vertrieb wie überzeugt werden kann und wen man besser nicht aus seinem analogen Winterschlaf weckt.
Schönen guten Tag, Herr Jakob. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Topline Talk, alles, was das Management bewegt. Schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Jakob, heute möchten wir über das Thema Digitalisierung im Vertrieb sprechen und im Speziellen über das Thema Social Selling. Bevor wir das tun, erzählen Sie doch erstmal, wer sind Sie und was machen Sie?
Also kurz zu meiner Person, Christian Jakob, 49 Jahre alt, mache seit über 20 Jahren Marketing und E-Commerce. Ja, das so zu mir. Und bin natürlich Marketingleiter bei Everflex. Das ist im Moment meine Position.
Genau. Für welche Themen brennen Sie denn? Das sind dann genau die Themen. Sie haben ja sogar eine eigene Webseite unter christian.jakob@me. Sind Sie bei Everflex nicht genug ausgelastet oder warum haben Sie so wertvollen Content auf einer eigenen Seite?
Das ist eine sehr gute Frage. Andere spielen Tennis oder Fußball und ich schreibe halt Artikel. Das mache ich eigentlich so ein bisschen als Vorbereitung für ein Buch, was ich gerade schreibe, um auch so ein bisschen meinen Content auszurichten an der Zielgruppe. Und ich brenne natürlich für das Thema Marketing und Kommunikation. Und das ist, glaube ich, so das, worum es bei mir geht und auch worum es auch in den Blog ein Stück weit geht. Das ist markenorientierte Unternehmensführung. Da kommen einige Komponenten mit rein. Das ist nicht nur Marketing, das ist nicht nur E-Commerce zum Teil, das ist Digitalisierung, aber auch das Thema Leadership ist eine ganz wichtige Komponente da.
Okay, ist verstanden. Werden wir auf jeden Fall nochmal anhängen. Die Seite ist auf jeden Fall lesenswert. Vielleicht erklären Sie uns ein bisschen, was Everflex macht und welche Kunden Sie bedienen.
Ja, also Everflex vorneweg ist ein Familienunternehmen mit ca. 1.300, 1.400 Mitarbeitern. Wir sind Erfinder des Schnelllauftores. Für die, die sich das nicht ganz vorstellen können, das sind Industrietore, die sehr schnell auf und zugehen. Wir sind weltweit aufgestellt in über 70 Ländern auf allen 5 Kontinenten auf dieser Welt unterwegs, entweder mit einer Tochtergesellschaft oder mit einem Partnervertrieb, also Unternehmen, die in einem Land, wo wir nicht selber sind, unsere Produkte auch vertreiben. Und ja, wir stellen Schnelllauftore für alle Branchen, die man sich so vorstellen kann hier. Das geht über Automotive, Pharma, Chemie, Unternehmen bis hin zu Recycling. Logistiktore waren jetzt auch in der Corona-Krise durchaus gefragt, weil neue Logistikzentren entstanden sind. Also von Food und Beverages über Automotive bis hin zu Pharma, Recycling, Explosionsschutz, also fachspezifische Tore für Industrieanwendungen, kann man sagen. Ein Schwerpunkt ist natürlich auch bei uns das Automotive-Bereich.
Also in den Produktionsstätten, überall da, wo die Gabelstapler durchfahren, Lagerhallen, in der Produktion, in der Lagerhaltung.
Genau. Verstehe. Da, wo schnell gehen soll.
Genau.
Da, wo schnell gehen soll und Ware bewegt wird zum Beispiel oder Personen durch ein Loch gehen müssen, was der Maurer gelassen hat, wo ein Tor davor kommt.
Ja, ist verstanden. Okay. Vielleicht noch eine Frage noch. Jetzt in der Krise öffnen sich jetzt im Moment weniger Tore bei Ihnen sozusagen oder bei Ihren Kunden wegen der Krise? Oder sagen Sie, nee, die Krise, das hat Everflex gar nicht so viel angetan?
Die ganze Branche hat natürlich auch unter der Corona-Krise auch ein Stück weit leiden müssen. Da will ich uns nicht ganz ausschließen. Es hat uns aber auch nicht so hart getroffen wie meinetwegen eine Zielbranche, die Automotive-Industrie oder andere. Also es gab schon eine Delle, aber wir sind da gut rausgekommen. Es haben sich auch mehr Tore in der Krise bewegt, weil mehr Waren bewegt worden sind in der Zeit. Und von daher sind wir da eigentlich ganz gut durchgekommen.
Okay, das Thema Krise ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zu unserem Thema Digitalisierung im Vertrieb. Die Krise hat das Thema ja, denke ich, nochmal auf die Top-Agenda im Management gespült, würde ich jetzt mal so vermuten. Sind große Worte. Wir hatten gestern auch ein Webinar zu dem Thema Digitalisierung im Vertrieb. Wie würden Sie das definieren und wie würden Sie die Abgrenzung machen?
Die Digitalisierung im Vertrieb im Allgemeinen ist natürlich durch diese Krise stark befeuert worden. Da stoße ich in das gleiche Horn und habe die gleichen Erfahrungen gemacht wie viele unserer Kollegen, die im Management für Vertrieb oder Marketing zuständig sind. Man muss aber hier vorsichtig sein, wie man das Wort Digitalisierung beschreibt, denn das hat sehr viele Facetten, auch im Vertrieb. Also rede ich über die Digitalisierung von Prozessen hin zum Kunden, rede ich über kommunikative Aspekte. Also wenn wir uns mal so einen klassischen Marketing-Funnel angucken wollen, in welcher Phase bewegen wir uns, ne? Diese Krise hat uns aber auch klar gezeigt, in welcher Phase welche digitalen Schritte auch notwendig sind oder funktioniert haben, die man weitergehen muss, die man nicht mehr von der Hand weisen kann. Ein Beispiel. Also wenn wir uns die Customer Journey aus Kundensicht einmal angucken, werden natürlich die Beratungsleistungen im B2B eine ganz immanent wichtige Komponente in unserem Sales-Prozess, die zu digitalisieren und Produkte auch digital darstellen zu können, ist eine wichtige Komponente. Ganz am Ende sind es dann aber auch die Digitalprozesse, die dazu führen, dass Aufträge, Angebote, aber auch Abnahmen von Installationen alles nur noch digital läuft. Ne? Also das sind so zwei Komponenten in einer Customer Journey Strecke, die damit anfängt, dass man ein Beratungsgespräch oder Aufmerksamkeit erzeugt. Ne?
Also die Struktur, sagen wir, den Sales Funnel zu nehmen, weil wir fragen uns das natürlich auch immer, wo ist die Abgrenzung oder wie kann man es abgrenzen, aber den Sales Funnel als Struktur zu nehmen, zu sagen, wie mache ich die Lead Generation auf der einen Seite, dann habe ich den Lead, wie halte ich den Kontakt und dann das ganze Prozessuale ist bestimmt eine gute Struktur, ne, um die einzelnen Themen letztendlich zuzuordnen.
Vielleicht noch einen kleinen Glaubenssatz. Gerade bei dieser Digitalisierung geht es nicht darum, bestehende Prozesse zu digitalisieren. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, den Kunden wieder in das Zentrum der Begierde zu stellen und zu verstehen, wie der Kunde mit seinen digitalen Kanälen umgeht, um diese zu nutzen und für ein Unternehmen auch nutzbar zu machen. Also man musste da schon zum Teil neu denken und man musste auch ein paar alte Zöpfe auch abschneiden.
Ist denn die Customer Journey jetzt von einem Automotive jetzt zu einem Maschinenbauer oder zu einem Chemieunternehmen anders? Also sagen Sie, dass die Kunden letztendlich anders zu ihren Produkten finden, sich auch andere, sag ich mal, Medien und Informationen, andere Kanäle nutzen, springen die in den Kanälen? Oder sagen Sie, naja, so grundsätzlich, unsere Kunden haben da schon mehr oder weniger, wenn man jetzt diesen gesamten Involvement-Prozess sieht, von der, ich überlege mir, was eigentlich mein Problem ist, bis hin, ich habe das Produkt gefunden und kaufe es dann letztendlich auch. Wie ist das bei Ihren Kunden? Ist das eher einheitlich oder sagen Sie, nee, da differenzieren wir schon und das ist vielleicht gar nicht von der Branche abhängig, das ist vielleicht auch von der Anwendung abhängig. Also bin ich jetzt im Explosionsschutzbereich, was Sie gesagt haben, oder ich bin eben in der Logistik, in der Lagerhaltung?
Also das, was ich festgestellt habe, ist, dass es Unterschiede gibt, nicht aufgrund der Branchen, vielleicht ein kleines Stückchen, aber das ist, also statistisch würde man sagen, nicht signifikant. Es gibt Länderunterschiede. Also wenn wir uns die Welt anschauen, dann ist alles digitaler geworden, aber auf unterschiedlichen Kanälen. Ja, auch gesteuert durch Länder selber, ne? Wenn wir über, und da kommen wir mit Sicherheit gleich noch drauf, wenn wir über Social Selling sprechen, funktioniert LinkedIn natürlich nicht in China, ne? Punkt. Da ist halt WeChat der Kanal, ne? Also die Branchen sind da eigentlich auch die Zielgruppen sehr einheitlich, aber es gibt Länderunterschiede. Ja, und zwar sehr deutliche Länderunterschiede, die sich dann aber auch in dem Content dann auch widerspiegeln.
Ja. Ja. In dem Zusammenhang hatte ich gestern mit einem Kunden von uns gesprochen aus dem Maschinenbau und wir haben so ein bisschen philosophiert, wann hatten wir uns das letzte Mal auf der Messe getroffen, auf der Bauma, und auch die Frage haben wir uns gestellt, die Messe ist ja schon, gerade in Deutschland würde ich sagen, ein wichtiger Kanal letztendlich, um Kunden kennenzulernen etc. Ja. pp. Wie wichtig ist das bei Ihnen und wie schätzen Sie, das ist jetzt einfach, was mich persönlich interessiert, weil ich das eigentlich jeden unserer Kunden frage, wie geht es weiter mit den Messen? Die ganzen Weltmessen oder Leitmessen, ob es eine SPSS ist, eine Bauma, eine Bau etc. pp. Wie schätzen Sie das ein?
Der Messeplatz als solches wird nicht verschwinden, glaube ich nicht. Aber eine Hybridkomponente wird auch zukünftig ein klarer Bestandteil eines Messeangebotes werden. Man hat jetzt gesehen, und wir haben auch viele Sachen ausprobiert, auch in Richtung Digitalmessen. Das ist natürlich für ein haptisches Produkt eine wirklich schwierige Komponente, ja, wo man natürlich auch über das Geschäftliche hinaus Beziehungen aufbauen möchte zu Besuchern, auch Leads zu erzeugen und auch die Marke zu präsentieren, ja. Also eine Messe hat ja nicht zwangsläufig nur den Upsell im Kopf, sondern man will natürlich auch Marke erlebbar machen. Ne? Von daher, glaube ich, werden Messen auch weiterhin ein Bestandteil sein und die werden auch wieder kommen. Und das sehe ich jetzt in den nächsten Monaten. Also der Messekalender auf der Welt ist eigentlich voll, ja, auch für EvaFlex. Man hat jetzt gesehen, die ersten in diesem Jahr wurden erstmal noch verschoben in den April hinein. Aber alle, die stattfinden, haben eine Hybridkomponente, also auch einen digitalen Weg. Und dieser digitale Weg wird Einklang finden. In der Konsequenz, glaube ich, heißt das, die Messen werden nicht mehr so groß werden, wie sie einmal waren. Das glaube ich nicht. Das ist ja auch ein allgemeiner Trend gewesen. Man sieht das vielleicht so ein bisschen auch an der Hannover Messe, ne? Größte Industriemesse, wie das sich so entwickelt hat, auch mit den Besucherzahlen beziehungsweise mit den Ausstellern. Aber ich glaube, die Stände werden kleiner, man wird immer noch Marke erlebbar machen müssen und auch können und zum Beispiel Konferenzanteile in einer Hybrid hinzunehmen. Ja, ich glaube, das wird es schon geben.
Ja, okay. Ist verstanden. Vielen Dank für den kleinen Exkurs. Vielleicht nochmal zwei oder eine Frage zum Abschluss zum Thema Digitalisierung im Vertrieb, auch wenn es wirklich ein dickes Brett ist. Wo glauben Sie, sind die Grenzen bei der Digitalisierung im Vertrieb? Also wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen da mehr investieren, wir müssen einfach schauen, dass wir digitaler werden etc. pp. Sind es eher ist es eher die Infrastruktur, Stichpunkt CRM etc. pp. Oder sagen Sie, die Menschen, die sind mindestens mal genauso wichtig oder noch viel wichtiger. Mir bringen die besten Tools nichts, wenn ich die Leute nicht mitnehme. Wo stoßen Sie da auch vielleicht bei EvaFlex oder aus Ihrer Erfahrung an Grenzen und wie kann man die überwinden?
Ich glaube, ich würde im Moment noch nicht an Grenzen denken. Im Moment haben wir alles in die Waagschale geworfen. Und ich glaube, man ist gut beraten, wenn man jetzt erstmal nicht mit einem Grenznutzen argumentiert. Ja. Die digitale Welt ist noch lange nicht am Ende. Ja, und auch die Digitalisierung eines Unternehmens hat verschiedene Facetten, die man beeinflussen kann oder auch nicht beeinflussen kann. Die Welt der Digitalisierung werden wir als Unternehmen nicht aufhalten können. Da müssen wir das Ohr auf der Schiene halten. Ja, und es wird immer wieder neue Entwicklungen geben. Es gibt Märkte und Kunden, die sich entwickeln in Richtung Digitalisierung. Da muss ich dranbleiben. Ja, also ich muss meinem Kunden wirklich genau zuhören. Und da gibt's auch keine Grenze. In dem Fall. Es gibt aber auch interne betriebswirtschaftliche Prozesse in einem Unternehmen, die ich durchaus noch digitalisieren kann. Da gibt es immer noch Themen, die man anpacken muss. Und das letzte Teil, der auch aktiv gestaltet werden muss, ist die Produktdigitalisierung. Ich glaube, dass die Differenzierung nicht mehr so sehr stark, auch gerade im B2B und im Maschinenbau, durch eine Produktqualität kommt. Ja, die Produktqualität ist eine wichtige Komponente, aber das wird in Zukunft als Differenzierungsmerkmal eher in den Hintergrund treten. Wichtig wird sein, wie binde ich die digitalen Produkte in ein digitales Unternehmen eines Kunden mit ein. Also wie sieht die Industrie 4.0 aus? Wie sehen die Schnittstellen aus? Wie sehen die Daten aus, die ich aus einem Tor für das Unternehmen nutzbar machen kann? Ne? Also da ist sky is the limit, würde ich mal sagen. Da gibt's natürlich auch einen betriebswirtschaftlichen Grenznutzen, ja, das muss man schon so sagen. Aber der limitierende Faktor ist zum Teil nicht die Technik selber, ja, sondern ich glaube, die Unternehmen müssen sich in der Kommunikation anders aufstellen, wenn es darum geht, die Mitarbeiter mitzunehmen in Bezug auf eine Digitalisierung. Ja, das ist extrem wichtig, weil es ein Change-Prozess ist, ne? Es ist ein Change-Prozess, der keinen Start und keinen Endpunkt hat, im Moment zumindest nicht. Sondern er ist ein laufender Prozess und damit.
Ja, es ist eher eine Reise, ne?
Ja, hundertprozentig.
Ja, sehe ich genauso. Eine Facette aus dem Thema Digitalisierung, jetzt gerade im Hinblick auf den Vertrieb, ist das Thema Social Selling. Da wird ja auch viel geschrieben, ne? Wie lautet denn Ihre Definition?
Social Selling ist im Prinzip ein weiterer Kanal im E-Business. Ja, also im E-Commerce. Ob ich das jetzt nun bei eBay mache, über einen Affiliate-Kanal Produkte verkaufe oder über eine soziale Plattform, ist eigentlich egal. Ja, es ist ein weiterer elektronischer Vertriebskanal, der sich unterschiedlich von B2C zu B2B unterscheidet, logischerweise, aber die Mechaniken sind überall gleich. Für mich ist Social Selling ein Bestandteil des E-Commerce. Mhm.
Und die Rolle jetzt im Bereich B2B oder welche Rolle spielt das bei EvaFlex oder vielleicht auch erstmal allgemein? Ich meine, im B2C, da ist es ja wirklich omnipräsent. Im Bereich B2B reden viele drüber, ist mein Gefühl. So richtig machen, so richtig Ansatzpunkte, organisatorische Verankerung, Rollen und Verantwortlichkeiten. Mache ich jetzt mal ein Fragezeichen dran.
Ja, das sehe ich genauso. Ja, auch aus meiner Erfahrung heraus. Ne? Ich glaube, viele Unternehmen haben noch nicht erkannt, was für ein Potenzial auch für B2B-Unternehmen in dieser für das B2B-Unternehmen Vorstufe zu einem E-Commerce darstellt. Ja? Denn es geht bei B2B-Unternehmen auch darum, Leads zu erzeugen, also noch nicht den Abschluss als solches in einem Social Selling Prozess wie beim E-Commerce. Ich gehe in einen Shop, drücke auf Bestellen und dann kriege ich das irgendwann geliefert, sondern es geht im B2B-Bereich darum, Social Selling als eine Form der Lead- und Opportunity-Gewinnung zu sehen. Ja. Also es ist jetzt nicht der ganze Buying-Prozess, ne, mit dem Klick am Ende, sondern ein etwas kleinerer Bereich vorne. Und dieser Bereich, den könnte eigentlich jedes B2B-Unternehmen nutzen. Ja, tun sie nicht, weil sie vielleicht denken, sie hätten nicht die Produkte, die man da bewerben könnte oder da kaufen könnte. Aber das ist aus meiner Sicht ein Trugschluss. Die Dienstleistung, die Produkte, die Beratungsleistung, die Lead-Generierung über Social Selling Kanäle ist ein immanent wichtiger Kanal, weil unsere Kunden sich auf diesen Kanälen befinden. Also ich greife meinen Kunden da ab, wo er ist. Und das ist eine ganz wichtige Komponente in dieser Sache. Und ich kann die Leads und Opportunities wesentlich besser digital qualifizieren. Ja, also das ist schon ein Brett für B2B-Unternehmen und eine sehr große Opportunity, wenn man das mal neudeutsch sagen möchte, die man nicht an sich vorüberschwimmen lassen sollte.
Ja. Ich stelle mir das nur einfach schwierig vor, wenn Sie, sag ich mal, 100 Vertriebler haben und dann kommt ein Berater und sagt, naja, jetzt müssen wir Social Selling machen und ich lasse sie da sozusagen ungeprimed auf den Sales Navigator von LinkedIn und einfach mal so machen. Ne? Also ich möchte ja eigentlich schon so eine einheitliche Botschaft haben, eine einheitliche oder zumindest in gewissen Bandbreiten eine einheitliche Kommunikation, Inhalte etc. pp. Also da muss man schon viel organisieren, viel schulen und am Ende stelle ich mir auch die Frage, will das jeder, kann das jeder? Haben Sie da irgendwie Erfahrung?
Ja, habe ich. Aus verschiedenen Stationen in meinem Leben. Ich habe meine Diplomarbeit über die Einführung und Umsetzung von Electronic Commerce am Beispiel der Siemens AG geschrieben. Ja, also da hat das bei mir angefangen mit der digitalen Welt und das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und habe dann einen E-Commerce-Laden bei Siemens installiert und auch da war die Frage, wie baue ich eigentlich diesen E-Commerce-Laden in eine bestehende Vertriebsstruktur ein? Antwort ist, gar nicht. Ich bin der festen, also es funktioniert nicht. Wenn ich das in eine bestehende Vertriebsstruktur einbette, dann habe ich ein Problem. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, die Geschwindigkeit, in der dieses Social Selling und E-Commerce passiert und die Taktfrequenz, in der das passiert, die ist sehr schwierig übereinzubringen mit einer Taktfrequenz eines normalen Flächenvertriebs oder Key Accounts. Die einzige Form eines Vertriebsweges ist der indirekte Vertrieb, der durchaus da etwas näher dran ist, was diese Lead-Generierung betrifft und auch vom Ablauf her für mich jetzt in diesen Bereich fallen würde, wo es Überschneidungen gibt. Aber generell wäre mein Rat, die Prozesse, der Content, der dazu notwendig ist, um Social Selling zu betreiben, denn es geht immer um wertvollen Content. Und da steht man im Wettbewerb mit allen anderen, die guten Content erzeugen. Der muss sitzen, ne? Also der Schuss muss sitzen. Und das kann ich jetzt aus einer normalen Vertriebsstruktur nicht zwangsläufig erfüllen. Und von daher ist meine Empfehlung, des E-Commerce Social Selling als Vorstufe zu einem E-Commerce muss in einer eigenen Organisationsstruktur abgebildet werden. Das ist sozusagen das Zielbild. Ne? Jetzt ist die Frage, wie komme ich dahin? Und da liegt es natürlich nahe, weil es sehr stark um Content geht, weil es sehr stark um Kommunikationskanäle geht, die das Marketing bisher auch schon bespielen, zu beginnen, das erstmal im Marketing zu verorten. Ja, also die Lead-Generierung und die Lead-Qualifizierung im Marketing zu platzieren, macht einfach im ersten Moment Sinn, um zu gucken, wie funktioniert's, was funktioniert für mich, was funktioniert für die anderen, um daraus dann auch auf den Füßen zu denken und seine Strategie danach anzupassen.
Ist verstanden. Also Sie würden jetzt nicht die Vertriebsmitarbeiter mit einem Sales Navigator-Zugang von LinkedIn ausstatten und loslaufen lassen.
Ne? Also wir probieren das schon. Gerade im indirekten Vertrieb geht das, glaube ich, ganz gut. Es kommt halt darauf an, welche Vertriebskanäle im Moment in einem Unternehmen vorherrschen. Ja, ich sag mal, gibt es einen Direktvertrieb, einen Key Account, einen indirekten Vertrieb? Und ich glaube, dass aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass das einzeln gut funktioniert. Das ist auch ein kleines Stückchen auch personenabhängig. Wie gut können die auch mit einem, Sie haben jetzt schon ein Tool genannt, dem Sales Navigator umgehen oder steuern wir das zentral und sind sozusagen Dienstleister für den Vertrieb, um Leads und Opportunities zu generieren, um dann eine Nachverfolgung anzustarten. Also die Tiefe des Marketings ist weit in den Funnel hineingerutscht, von einer einfachen Awareness-Kampagne bis hin hinten zu einer Lead-Qualifizierung und dann Übergabe in den Vertrieb. Das ist schon eine Kompetenzerweiterung, für mich auch vollkommen nachvollziehbar und auch richtig, dass das dann im Marketing verortet ist.
Ja, also Stichpunkt Marketing Automation, ne? Genau.
Genau.
Sehr schön. Vielen Dank erstmal für Ihre Einschätzung zu dem Thema. Es ist echt ein Thema, was viele umtreibt. Ich kenne nicht so viele Unternehmen jetzt persönlich, die das schon perfekt beherrschen. Also da wird, glaube ich, noch viel ausprobiert. Gerade wenn es jetzt wirklich darum geht, den Vertriebler damit einzubeziehen und dann selber loslaufen zu lassen, digital. Aber bin mal gespannt, wie sich das Thema weiterentwickeln wird.
Wir sind noch gar nicht am Ende angelangt. Ne? Wir haben jetzt auch festgestellt, dass das, was in einem Land funktioniert, muss nicht zwangsläufig im nächsten Land auch funktionieren. Ja, gerade was die Trigger und die Zielgruppe angeht, über den Content. Das ist auch eine Lernphase, die ein Unternehmen durchmachen muss, wo wir auch mittendrin stecken. Aber dieser Prozess macht halt extrem viel Spaß, weil wir schon merken, dass man dadurch auch Erfolge erzielen kann und auch große Erfolge erzielen kann in Bezug auf die Kundenansprache. Und der Kunde ist da das Nonplusultra, wenn man das mal so sagen kann. Ich kann mir viele Prozesse und viele tolle Sachen vorstellen aus dem Marketing, aber letztendlich geht es darum, Kunden von einer Marke oder einem Produkt zu überzeugen oder eine Einstellung zu ändern in dem Kopf des Kunden im positiven Sinne für ein Unternehmen oder Produkt am Ende des Tages zu kaufen. Das Produkt. Und da sind wir digital noch lange nicht am Ende, ne? Auch im B2B-Bereich. Oder gerade im B2B-Bereich, muss man ja vielleicht sagen.
Da sind wir noch auf der Reise, sozusagen. Wir sind jetzt auch so ein bisschen am Ende von unserem Podcast angelangt. Erstmal vielen Dank für die Insights und für die offenen Gedanken. Vielleicht am Ende nochmal eine persönliche Frage. Wenn Sie für einen Tag oder Zeit hätten oder für einen Tag den Job von jemand anderen übernehmen könnten, welcher wäre das?
Ich muss dazu sagen, ich ruhe in mir selber, ne? Und habe da jetzt auch drüber nachgedacht. Und mir ist eine Person eingefallen, die deren Job ich gerne machen würde, ne?
Jetzt bin ich gespannt.
Meiner.
Also Sie sind
ich ruhe in mir selber. Ich das, was ich tue, mache ich aus absoluter Leidenschaft für das Thema Marketing und Kommunikation, markenorientierte Unternehmensführung. Das ist mein Ding. Und wir können jetzt darüber sprechen, dass man so einen Elon Musk oder so vielleicht nochmal einmal zumindest als Mäuschen wäre ich gern mal dabei. Bei Marketing-Meetings von Steve Jobs wäre ich gern mal dabei gewesen, um das mal zu sehen. Aber ich bin für mich und in meiner Firma, glaube ich, ganz gut angekommen und habe da keinen großen Bedarf mehr, mir andere Kollegen noch anzuschauen. Manchmal ein bisschen Mäuschen spielen, aber deren Job möchte ich nicht machen. Ich bin mit meinem sehr, sehr zufrieden und auch mit dem, was ich tue. Also von daher bin ich da eigentlich ganz, ganz gut bedient, möchte ich mal sagen.
Herr Jakob, ein schöneres Schlusswort hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.